Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Michael Lempe. Hallo, Herr Lempe.
Hallo, Frau Helwig.
Herr Lempe, viele werden Sie kennen, nämlich ungefähr, wie viele Versicherte haben Sie? 920.000 habe ich mal gelesen, inzwischen sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr.
Ja, in der Tat, wir haben einen regen Zulauf. Wir wachsen in diesem Jahr um über 50.000 Versicherte und werden wohl zum 1.11., spätestens zum 1.12. die Millionen
überschreiten. Wollte ich gerade fragen, die Millionen knacken.
Ja, bitteschön.
Vielen Dank. Das heißt, 1 Million Versicherte, Sie sind Vorstand, Alleinvorstand, wie es heißt, der HKK, die in Bremen ihren Sitz hat. Was wichtig ist für Bremen, denn Sie sind einer der größten Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche, der zweitgrößte nach der Geno mit 1.500 Beschäftigten, oder sind das inzwischen auch mehr?
Ja, 1.500 Beschäftigten.
1.500 Beschäftigten. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Herwig.
1 Million Versicherte, was machen Sie da, eine Riesenparty, wenn Sie die knacken?
Ja, wir sind ja eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und können nicht so wie Unternehmen der sogenannten freien Wirtschaft diesen Supererfolg meiner Mitarbeiter feiern, sondern wir müssen vielleicht uns auf eine gewisse Aufmerksamkeit, die wir anlässlich dieser magischen Marke auskehren werden, zufrieden geben.
Aber es ist schon ein Riesending, ne?
Ja, das ist schon ein toller Erfolg auch für Bremen, denn man muss ja schon sehen, dass wir in den letzten 2 Jahrzehnten so stark gewachsen sind. Wir haben uns versechsfacht, habe ich extra nochmal vor diesem Interview oder vor diesem Gespräch nachgeschaut und über 1.000 Arbeitsplätze in Bremen geschaffen in dieser Zeit. Und das dürften ungefähr 2% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die in Bremen in dieser Zeit entstanden sind.
Das ist schon toll. Sie sind seit 2000, das haben wir vorhin, seit dem 1. Januar 2000 sind Sie Vorstand. Sie waren früher Vorstand der Handelskrankenkasse, die dann fusioniert ist mit der IKK zur HKK. Und seit 2008 sind Sie Vorstand der HKK. Aber das sind 25 Jahre. Was hat sich, also da, in der Zeit haben Sie, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Mitglieder Sie am Anfang hatten, jedenfalls viel weniger, ein Zehntel vielleicht? Oder wie viel waren das?
Ja, wir hatten anfangs so 160.000 Versicherte, ja, also, und jetzt auf 1 Million, wie gesagt.
In Ihrer Amtszeit, das können Sie sich wahrscheinlich schon an die Brust heften. Was hat sich in diesen 25 Jahren noch verändert, außer dass Sie so wahnsinnig gewachsen sind?
Ja, auf jeden Fall ist das Gesundheitssystem sehr viel komplexer geworden für alle Beteiligten und unübersichtlicher geworden. Das würde mir erstmal einfallen. Und ja, ich habe eigentlich festgestellt, unser Geschäftsmodell ist sehr stark abhängig von den Rahmensetzungen der Gesundheitspolitik, die jetzt in Berlin ja entschieden wird. Und egal von welcher Couleur, welcher Parteizugehörigkeit der jeweilige Gesundheitsminister ist, es gibt immer eine gewisse Linie, das System noch komplexer werden zu lassen und wohl auch mit neuen bürokratischen Dingen zu überziehen, was natürlich ein echter Hemmschuh auch gerade im internationalen Vergleich ist.
Ist das aus reiner Hilflosigkeit, weil alle warten ja darauf, dass jemand den Knoten, der sich irgendwie gebildet hat, durchschlägt. Und wenn man sich das nicht traut, versucht man noch irgendwelche Äste dran zu kleben? Oder wie erklären Sie sich das?
Ja, also ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, dass sich vieles ganz historisch entwickelt hat und man nicht neu bei Null starten kann, sondern immer nur an dem vorhandenen, schon sehr komplizierten System weiter herum arbeiten kann. Und das Gesundheitswesen ist ja geprägt durch sehr viele, sehr einflussstarke Lobbygruppen, wie zum Beispiel den Apothekern oder den Ärzten. Und es ist, glaube ich, schwierig, gerade auch mit dieser Macht an Wählerbeeinflussung, gerade auch, wo wir ja den demografischen Wandel haben und die älteren Wählerschichten immer stärker werden in Relation zu den Jungen, die Dinge im Gesundheitswesen so zu verändern, dass man tatsächlich die eigentlich erforderlichen Brüche dann auch in Kauf nimmt. Sondern man arbeitet dann lieber an dem schon sehr komplexen weiter und baut dann noch ein Türmchen dran und noch eine Verzierung mehr. Und so entwickelt sich das.
Wie viele Türmchen hat denn Herr Lauterbach gebaut? Viele oder wenige?
Ja, also Herr Lauterbach war ja von extrem hoher fachlicher Kompetenz. Und das ist ja auch ein Kontrast zu der jetzt neu bestimmten Gesundheitsministerin Frau Wagen. Er hat jetzt aus dieser Expertise heraus das System auf jeden Fall so verändert, dass es nochmals wieder deutlich staatsnäher ausgestaltet ist. Und das sehe ich dann auch mit Wirkung auf unsere Branche, die gesetzliche Krankenversicherung, doch ein wenig kritisch. Insbesondere, weil wir ja jetzt auch an einem ganz kritischen Punkt sind, was den Fortschritt der Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Stichwort elektronische Patientenakte und so weiter. Und dort ist alles doch recht staatsnah und gleichförmig ausgestaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass man das hätte anders machen können in der Zeit von Herrn Lauterbach.
Sie haben sich schon mal in Interview gesagt, dass die in die Autonomie der Krankenkassen eben mehr und mehr eingegriffen wird. Das macht Ihnen die Arbeit schwer. Da geht es, glaube ich, darum, wie viele Rücklagen man bilden muss.
Zum Beispiel, darf, ja. Ne? Es wurden Gelder, wir sagen das immer vereinfachen, enteignet. Rücklagen, die wir geschaffen haben als kaufmännisch vernünftig agierende Krankenkassen. Und das war allerdings noch in der Zeit von Herrn Spahn, der ja zur CDU gehört, wie Sie wissen. Und von daher sind jetzt alle Kassen im starken Maße ja wirklich hart entreichert worden. Die Kassen waren sozusagen am Ende ihres Geldes angelangt jetzt zum Jahreswechsel. Und daher gab es ja auch diese große Beitragssatzerhöhungswelle. Und das ist sicherlich ein Punkt, aber man kann insgesamt feststellen, dass durch diesen politischen Zentralismus die Neigung, alles durch möglichst staatsnah auszugestalten, auch sehr starke Einflüsse in unsere Selbstverwaltungsstrukturen passieren. Kassenvorstände wie ich berichten ja an Verwaltungsräte, die sich wiederum zusammensetzen aus Vertretern der Versichertenschaft und der Arbeitgeber, also der beiden Gruppen, die die Beiträge für Krankenkassen bezahlen. Und da sieht es eben so aus, dass die Gesundheitsminister der Vergangenheit dazu tendiert haben, die Autonomie dieser Selbstverwaltung, die sich in verschiedenen Gremien abbildet, immer weiter einzuschränken und starke gesetzliche Vorgaben zu machen, die mit Verordnungen hinterlegt sind und dann immer eine zunehmende Einschränkung der Kompetenzen der Selbstverwaltung mit sich gebracht haben.
Gab es auch schon mal einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt reicht's mir, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil ich gar nicht so gut gestalten kann, wie ich eigentlich wollte?
Nein, den Punkt gab es eigentlich in den 25 Jahren, die ich jetzt überschauen kann, in dieser Position nicht, weil es immer wiederum kleine Optimierungsmöglichkeiten gab. Und ich bin so ein Typ einfach, der auch im Detail interessiert ist und gerne optimiert. Und das macht ganz viel Spaß mit meinen Kollegen zusammen. Und die Kollegenschar ist ja immer größer geworden. Wir mussten immer mehr auch Strukturen nachziehen, hochskalieren. Das Unternehmen, wir versuchen dieses hybride Wesen, was ja halb staatliche Verwaltung ist und halb Unternehmen ist, in Richtung des Dienstleistungsunternehmens zu interpretieren. Und das macht auch Spaß, wenn man dieses Wesen Krankenkasse halt als Dienstleistungsunternehmen immer weiter auch zu mehr Kundenzufriedenheit zum Beispiel optimiert.
Na, das scheint ja zu klappen, ne? Deswegen, ja. Das liegt auch daran, dass sie günstiger sind als andere Krankenkassen. Jetzt frage ich mich, ich bin nicht in der HKK, warum ich nicht zu Ihnen gehen sollte. Das würden Sie ja bestimmt begrüßen, aber vor allen Dingen frage ich mich, wieso schaffen Sie das? Meine Krankenkasse schafft das nicht. Kriege ich bei Ihnen, kann es ja nicht sein, dass ich weniger kriege als anderswo, dann würden Sie ja nicht so viel, so große Resonanz haben. Ne?
Ja, die Krankenkassen haben sehr stark vergleichbare Leistungen. Etwa 95% der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind gesetzlich vorgeschrieben und es gibt kaum Variationsmöglichkeiten. Und dass die Kassen sich daran halten, wird auch strikt von den Aufsichtsbehörden kontrolliert. Also insofern kann sich ein Kassenwechsler, der von Kasse A nach B wechselt, oder eine Wechslerin darauf verlassen, dass sie ungefähr die gleiche Leistung wie bei der bisherigen Kasse bekommt.
Und es gibt so Kleinigkeiten, ne, wo Akupunktur und sowas bezahlt wird.
Ja, genau,
oder nicht,
das
ne?
nennen wir Satzungsleistung. Hier können wir sozusagen die restlichen 5% von Leistungen etwas variieren. Und diese zusätzlichen Leistungen, Satzungsleistungen, wie gesagt, genannt, müssen vom Verwaltungsrat beschlossen werden und werden auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Da haben wir Variationsmöglichkeiten. Aber das wichtigste Kassenwahlkriterium ist ja der Beitragssatz, den wir ja in unserem System Zusatzbeitrag nennen. Denn er wird aufgetoppt sozusagen auf einem allgemeinen Beitragssatz, der für alle Kassen gleich ist, der 14,6% beträgt. Und da gibt es eben Krankenkassen, die um die 2% Beitragssatz haben. Und es gibt auch Krankenkassen, die 4% Beitragssatz zusätzlich nehmen, ne? Zusatzbeitrag nehmen. Und daraus ergibt sich dann angewandt auf das beitragspflichtige Einkommen, was die einzelne Person hat, ja, den Preisvorteil, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und damit der Hauptanreiz von einer bisherigen teuren Kasse, häufig dann auch etwas ineffizienten Kasse zu unserer effizienten
KKK. Das ist der Schlüssel. Da liegt Ihr Ehrgeiz, dass die KKK so effizient wie möglich aufgestellt ist, um zur Kundenzufriedenheit auch mit niedrigen Beitragssätzen klarzukommen. Ist das tatsächlich der Schlüssel?
Ja, das macht ungefähr die Hälfte des Vorteils aus. Nicht? Obwohl die Verwaltungskosten der Krankenkassen sehr niedrig sind, im Vergleich zur privaten Krankenversicherung haben wir Verwaltungskosten, die um die 4% liegen. Die der HKK liegt so um die 3% von dem Gesamtvolumen. Nicht? Also man muss sich vorstellen, das Gesamtvolumen jetzt der HKK-Krankenkasse ist 3,5 Milliarden Euro. Das, der Pflegeversicherung, die wir ja auch verwalten, ist 1 Milliarde Euro. Und da ist wirklich, da sind die Verwaltungskosten nur ein Bruchteil, aber die Verwaltungskosten der HKK liegen etwa bei 100 Euro je Versicherten, rechnen wir immer, pro Jahr. Und die der teuren, ineffizienteren Kassen liegen etwa doppelt so, bei 200 Euro. Ja. Und das macht einen Teil dieses Preisvorteils aus und des Effizienzvorteils aus, den wir natürlich auch versuchen zu kultivieren und in die Zukunft zu retten.
Die Frage ist ja, warum das andere Ihnen nicht nachmachen. Ist es Ihnen egal? Obwohl, ich bin ja auch kein Wechsler. Ich bin noch in der gleichen Krankenkasse, in der ich schon als Kind mit meinem Vater mitversichert war. Ich weiß auch nicht, wie bei der Telekom. Bin ich auch schon seit Ewigkeiten und bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendwie wegzugehen.
Ja, und der Preisvorteil kam aber zu uns zu kommen. Wir sind ja gleich auf der anderen Straßenseite.
Das kommt
dazu, ja, das ist ja auch wirklich nahegelegen. Ja. Ist schon so, dass man bei Ihrem von mir vermuteten Einkommen einige hundert Euro pro Jahr sparen würde dadurch. Nicht?
Jetzt ist es wirklich, wirklich, Sie bringen mich zum Nachdenken. Ich sage jetzt nicht, wo ich bin. Auf jeden Fall bin ich gesetzlich versichert. Sie doch auch, oder?
Ja, genau. Natürlich bin ich auch bei der HKK versichert und habe viel Freude daran.
Haben Sie jemals überlegt, sich privat versichern zu lassen?
Ja, als junger Mann, als ich noch nicht verheiratet war und noch nicht in Familienplanung mit meiner Frau eingestiegen bin, war das durchaus eine Überlegung. Aber ich habe das dann glücklicherweise unterlassen. Denn in der privaten Krankenversicherung herrscht ja kein Wettbewerb. Wenn man einmal in der privaten Krankenversicherung ist, dann kommt man praktisch nicht mehr zurück in die gesetzliche. Auch wenn man dann später verheiratet ist zum Beispiel und Kinder ganz traditionell.
Wer sich einmal aus dem Solidarprinzip verabschiedet, weil er sich Vorteile erhofft, der soll auch schön da bleiben. Ne?
Genau, das sehe ich auch so. Ja.
Also so grundsätzlich kann man ja was gegen die Privat... Also ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand sich dafür entscheidet. Allerdings, wenn er das macht, um Vorteile zu haben, die er nun mal hat, weil meistens kriegen die eher einen Termin oder es werden sogar bei manchen Ärzten Zeiten für sie freigehalten. Das zum Beispiel... Weiß ich auch nicht. Ich habe das nicht für einen guten Schritt gehalten, die überhaupt zu schaffen oder zu erlauben, private Versicherungen.
Ja, das hat sich ja traditionell ergeben, ne, aus der Geschichte der Bundesrepublik heraus. Es gibt ja auch keine privaten Krankenversicherungen in der Art und Weise und auch nicht so ein duales System im internationalen Vergleich. Hat man das sehr selten. Insofern ist das eine deutsche Besonderheit. Und ich selbst hätte auch die Vorstellung, wenn ich als Gesundheitsminister richtig was verändern wollte, aber dazu braucht man natürlich schon das auch das Gesamtregierungsvotum, dann würde ich schon auch versuchen, einen einheitlichen Versicherungsmarkt, Krankenversicherungsmarkt aufzuziehen. Und dann könnte man ja beispielsweise die Ungleichheit bei den Arzthonoraren einebnen, indem man eine Mischvergütung für die Ärzte einführt. Und man könnte viele andere Maßnahmen machen, die die heutigen, wie soll ich sagen, Verwerfungen, die Friktionen bei der Inanspruchnahme der Gesundheitsleistung zwischen privat und gesetzlich Versicherten einebnen. Ja, dass man also wegkommt von dieser Zweiklassenmedizin.
Die es unbestritten gibt, ja.
Die schon vorhanden ist, ja, aus meiner Sicht.
Was ist das, den Mumm zu haben, das zu machen, ne? Und sich A, gegen die großen, gegen die Lobbyarbeit oder gegen die Lobbyisten zu wehren, aber auch den Mumm zu haben, das sich zu trauen, das scheint irgendwie schwierig zu sein. Diese großen Reformen, auf die viele warten. Ja. Bei Beamten kann man auch darüber diskutieren. Gesundheit, Pflege, auch ein Riesenthema. Ne? Damit haben sie ja auch zu tun, dass man schon jetzt weiß, die Kosten werden weiter explodieren. Ja. Also wenn jetzt so ein Heimplatz, wenn man das liest, was das kostet, Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das sich einfach nicht leisten können. Und manchmal werden ja auch die Kinder herangezogen. Ne?
Ja, der Eigenanteil bei stationären Pflegeeinrichtungen liegt ja mittlerweile bei ca. 3.000 Euro. Das ist ja schon eine gewaltige Summe, die auch ja gerade viele Rentner aus eigenen Rücklagen und aus der laufenden Rente nicht bezahlen können. Ja, also Sie fragten aber, warum wohl diese großen handstreichartigen Reformen nicht angegangen werden. Also ich glaube schon, dass man davor zurückschreckt, weil momentan ja die Prioritäten anders gesetzt sind. Und alle wissen ja auch, und das ist regelmäßig auch der Grund dafür, warum das Gesundheitsressort bei der Ressortvergabe einer neuen Regierung als letztes vergeben wird, weil dass man da unheimlich leicht Wahlen verlieren kann und man kaum was gewinnen kann, glaube ich, wenn man dieses Ressort übernimmt. Und deswegen sind alle Amtsinhaber, so ist meine Beobachtung über dieses Vierteljahrhundert zumindest, sehr vorsichtig in ihren Maßnahmen.
So wie in Bremen das Bildungsressort, was eigentlich keiner haben will, auch wenn es nicht laut gesagt wird, oder?
Ja,
ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen.
Wir nennen das immer so, salopp Rudis Reste-Rampe. Aber Nina Wagen hat ja in diesem Falle Ja gesagt und Herr Merz konnte das Ressort besetzen.
Ja, sie wurde nicht dazu gezwungen, nehme ich mal an.
Und Herr Lauterbach wollte ja eigentlich weitermachen.
Nicht? Ja, der wurde damals auch nicht dazu gezwungen, obwohl es, glaube ich, auch ein... Also dieses Warten auf den großen Durchbruch, ich weiß gar nicht, wie es vielen geht, aber was die Pflegeversicherung betrifft und dass die Rente sowieso nicht reicht, ich glaube, vielen älteren Leuten jagt das richtig Angst ein. Womöglich klammern die sich dann noch eher daran, eben nicht in eine stationäre Einrichtung zu gehen. Dann habe ich gelesen, Krankenhäuser, da werden, wenn da sozusagen die Umstände immer schwieriger werden, dann werden Patienten rausgekickt. Kein Mensch weiß, wo sie hinkommen. Also es ist schon schwierig. Also es ist schon, ich habe manchmal das Gefühl, ein etwas in Teilen unmenschliches System geworden, weil alle so auf die Kosten gucken müssen. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig geworden. Und ich persönlich arbeite ja in der Gesundheitsverwaltung. Ich kann aus dem Erfahrungsschatz meiner Frau, die Hausärztin ist in Würpelingen-Walle, das bestätigen, dass dieses Entlassmanagement, nennen wir das so in unserer Sprache, das Entlassmanagement der Krankenhäuser nicht in allen Fällen funktioniert und tatsächlich häufig dann eben frisch entlassene ehemalige Krankenhauspatienten bei meiner Frau zur Behandlung kommen und ja im Prinzip das gesamte Setting in der Lebensumstände neu eingestellt werden muss für diese Person, die jetzt frisch aus dem Krankenhaus entlassen ist. Ohne dass das Krankenhaus und der Sozialdienst im Krankenhaus, das muss ja jedes Krankenhaus vorhalten, dann die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat. Also man ist zum Teil auch etwas unfair im Umgang miteinander, unterhalb der Gesundheitsprofessionen.
Obwohl das bestimmt nicht, also wie gesagt, der Druck auf den Krankenhäusern ja auch sehr groß ist.
Ne? Ja, unbestritten.
Im ganzen System. Sie sind privat, Sie sind gesetzlich versichert, Sie gehen auch ab und zu mal zum Arzt. Haben Sie da einen ganz anderen Blick drauf als ich zum Beispiel, indem Sie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wir beide sehen ja gar nicht, was der Arzt zum Beispiel abgerechnet hat. Das habe ich mir, ich glaube, das kann man sich geben lassen von der Krankenkasse. Die meisten Leute werden das wie ich nicht machen aus purer Bequemlichkeit. Aber manchmal wäre es, glaube ich, ganz gut, oder? Nichts jemandem zu unterstellen, aber sich das nochmal anzugucken, was da überhaupt gemacht worden ist oder was dafür abgerechnet worden ist.
Ja, kann ich allen nur empfehlen. Alle Krankenkassen haben eine sogenannte Service-App. Auch Ihre Krankenkasse wird das haben. Und da, wenn man diese App nutzt, dann kann man jederzeit die sogenannte Leistungsauskunft sich anschauen. Und da sind zum Beispiel auch die Werte der Ärzte, die erbrachten Leistungen mit den jeweiligen Gebührenziffern bewertet. Und so können Sie dann auch nachschauen, welche Kosten durch die Ihre Behandlung ausgelöst wurden.
Sollte man das machen, weil man den Ärzten misstraut, oder sollte man das machen, um zu gucken, wie teuer man dem System ist? Wie schwer?
Ich glaube, der Preis spielt ja keine Rolle. Das ist ja eins der Probleme, warum es sozusagen keine natürliche Grenze bei der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen gibt. Ne? Weil man ja, wenn man die Krankenkassenkarte in der Hand hat, im Prinzip einen Blankoscheck hat für die Inanspruchnahme aller Leistungen. Ich empfehle das nur zur Information, um sich einfach klarzumachen, dass den gezahlten, meist zu hoch empfundenen Beiträgen, die man an die Krankenkasse bezahlt, auch
was
echte Leistungen gegenübersteht.
Zum Beispiel, wenn man zu drei verschiedenen Orthopäden geht, weil man mit der Auskunft von den ersten beiden nicht zufrieden war, soll es ja geben. Ne?
Genau, es gibt auch extreme Formen von Arzthopping, nennen wir das in unserem Krankenkassensprech. Ne? Das gucken wir uns natürlich auch an und das ist eines der Teilphänomene, bei der Inanspruchnahme, ich sage jetzt mal Steuerung, der richtigen Versorgungsebene.
Aber da können Sie doch nichts gegen machen, oder? Können Sie einem Mitversicherten irgendwann sagen, das geht so nicht weiter?
Ja, das ist jetzt auch ein Thema, was im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Koalition aufgegriffen wurde, nämlich das Thema Patientensteuerung und Versorgungssteuerung. Und da stellt sich zum Beispiel die Frage, wir nennen das, muss der jeweilige Patient, wenn er nicht gerade einen Beinbruch oder so hat, dann geht er ja natürlich logischerweise ins Krankenhaus. Aber wenn er eine normale Erkrankung hat und ein sozusagen Standardversorgungsfall ist, sollte er nicht erst zu einem Primärarztteam sein. Das ist regelmäßig der Hausarzt. Aber bei gut eingestellten chronisch Kranken, zum Beispiel bei mir, wäre es vielleicht ein Arztteam, das einem dann zugeteilt wird und dass man auf jeden Fall bei Frischerkrankten eine digitale Ersteinschätzung vornimmt. Es gibt ja sogenannte Symptomchecker, dass man dann erstmal so eine Art Triage, nennt man das in unserer Fachsprache, durchläuft oder so und dann weiter. Ja, und hier wäre also erstmal sozusagen das Motto digital vor ambulant, vor stationär. So, das wäre die Abfolge.
Davon versprechen Sie sich was, oder?
Davon verspreche ich mir viel, das tun auch viele und man muss natürlich das flankieren mit vielen anderen Maßnahmen, zum Beispiel bei den Arztpraxen ist es ja noch so, dass die Arztvergütung im Wesentlichen quartalsbezogen stattfindet und abhängig davon ist, ob der Arzt auch einen Kontakt zu Ihnen als Patientin hatte, jetzt in dem Fall als Beispiel. Und das rührt ja noch aus der Zeit der Krankenscheine an, die wir beide uns ja noch
auf jeden Fall
altersmäßig fortgeschrittene gemeinsam erinnern.
Wir sind der gleiche Jahrgang, 1963.
Ja, tatsächlich, ja, das ist ja nett. Ja, auf jeden Fall gab es damals Krankenscheine für die Jüngeren, die vielleicht zuhören und die man tatsächlich aus so einer Krankenscheinbuch so haptisch herauslösen musste und die zählten immer für ein Quartal. Und dann konnte, wenn der Arzt diesen Krankenschein hatte, dieses Zettelchen sozusagen, der Arzt dann auch seine Quartalspauschale abrechnen. Und es ist immer noch so, dass der Arzt quartalsweise seine Pauschale im Wesentlichen hat. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass jede Menge Verdünnerfälle stattfinden in den Praxen, die nicht erforderlich sind, wieder Einbestellungen, wenn ein neues Quartal angefangen hat oder gar, dass man die Gelegenheit nutzt bei der Verlängerung eines Rezeptes. Bei einem Folgerezept, etwa 20% der Arztkontakte in der Primärversorgung sind Verlängerungen von Verordnungen, von Rezepten, genau, dass man diese natürlich nutzt, seitens des Arztes nochmal einen kurzen Kontakt zu dem Patienten zu haben, um dann die Quartalspauschale abrechnen zu können. Und um dem jetzt, weil das natürlich das System verstopft, weil da Millionen von Fällen dahinter stehen, um dem entgegenzuwirken, wird jetzt endlich es vorgesehen, auch das steht im Koalitionsvertrag, dass man für gut eingestellte Chroniker, wie beispielsweise mich, die bewusst damit umgehen, mit ihrer Medikation und mit ihrem Erkrankungsbild, dass man da quasi eine Jahrespauschale vorsehen will, eine Versorgungspauschale, dass ich also nicht quartalsweise zwingend zu meinem Hausarzt gehen muss. Und wieder ist ein Platz frei für einen anderen Patienten.
Ja, genau. Mir ist gerade was eingefallen von wegen zum Arzt gehen und seine... Ach so, mir hat mal eine Ärztin erzählt, dass die Patienten immer anspruchsvoller werden und manchmal kommen und sagen, sie wollen unbedingt ein MRT, weil sie irgendwo gegoogelt, gelesen oder von irgendwelchen Leuten gehört haben, dass das wichtig wäre. Und dass es so schwer wäre, damit umzugehen, weil wenn man denen Nein sagt, dann gehen sie zum nächsten Arzt und... Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, aber ich finde, das ist auch eine ganz komische Entwicklung oder dass viele Menschen kommen, die haben wenig. Das ist ja bei den Notaufnahmen. Ich wundere mich immer, dass sich jemand traut, der sagt, ich habe Ohrenschmerzen, am Sonntag um 23 Uhr zum Arzt zu gehen, weil er da, also jetzt, wenn es übermäßig ist, wenn man sich wirklich Sorgen machen muss, aber mit Bagatellen oder genauso Notdienste von Apotheken, wenn da jemand auftaucht, wie eine Kollegin mal erlebt hat, der Kondome kaufen will, da fragt man sich doch, woher kommt das eigentlich, was ist da los? Aber irgendwas ist los, oder?
Ja, also die Inanspruchnahme von der Gesundheitsversorgung wird immer unsortierter und immer unkontrollierter. Also sicherlich ist das auch eine Frage von Disziplin und Einstellung zu der Materie. Das ist eben halt ein Gut, was weitgehend kostenfrei zur Verfügung steht. Und da werden teilweise eben auch die Dinge missbräuchlich so genutzt. Und häufig ist es eben genau, wie Sie sagen, und das bestätigen Ärzte auch, die ich natürlich kenne, dass ein Patient häufig mit der Erwartungshaltung in die Praxis kommt, er braucht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder eine Verordnung, sonst ist er nicht richtig krank gewesen, sozusagen in seinem eigenen Verständnis, seiner eigenen Reflexion seiner Situation und oder eben, dass eine Überversorgung stattfindet, so nennen wir das, wenn jetzt beispielsweise aufgrund einer Bagatellerkrankung ein MRT eingefordert wird. Und dass es tatsächlich schwierig ist, für die Ärzte dort Nein zu sagen und vor allen Dingen auch die Erklärung dazu, hey, das ist eine Überversorgung, lieber Patient, schwierig ist, weil es nämlich zeitraubend ist. Und das knappe Gut in unserem Gesundheitssystem ist Arztzeit. Es verbraucht Arztzeit, Dinge zu erklären. Es ginge schneller, eine AU-Bescheinigung auszustellen, auch wenn man nicht ganz überzeugt davon ist, oder eine Verordnung zu erstellen.
Oder bevor der Patient sogar ausfällig wird, damit muss man heute ja auch noch rechnen.
Das kann passieren in seltenen Fällen, ja, das ist
ja, ich will jetzt nicht so tun, als ob alle Patienten, aber es passiert, was
genau
nicht passiert.
Und insofern ist der Umgang in Deutschland mit knapper Arztzeit ein schwieriges Thema. Das strahlt zum Beispiel auch in das Thema Digitalisierung rein, Umgang mit der elektronischen Patientenakte, die ja jetzt endlich zum Fliegen kommt, ne? Und da ist es ja schon möglich, in die Verordnungshistorie der elektronischen Rezepte reinzuschauen beispielsweise und noch viele andere arztrelevante Informationen wie Arztbriefe und so weiter, Entlassbriefe aus dem Krankenhaus und so, solche Dinge abzulegen. Aber wenn der Arzt da erstmal reinguckt in die elektronische Patientenakte, und das beginnt ja in den nächsten Monaten, ne? Ab 1.10. denke ich, wird das sukzessive
ausgerollt
und die EPA gibt es ja schon bundesweit, nur dann wird sie auch genutzt werden, verbindlicher, dass dann der Arzt eben möglicherweise Arztzeit verliert, knappe Zeit verliert, weil er erstmal die Dokumente in der Akte suchen muss. Das ist zum Beispiel in Österreich eines der Gründe, warum die ELGA, die elektronische Gesundheitsakte in Österreich, nicht mehr weiter in der Nutzung steigt. Also da müssen wir eine Lösung finden.
Ja, ich dachte, das wäre, Sie wollten sagen, das ist das Gute, weil dann sieht er eben, ob das so ein Arzttopper ist und kann halt auch schneller sagen, ich diskutiere das nicht nochmal. Sie haben ja hier und da, waren Sie ja auch schon und haben offensichtlich das nicht bekommen, was Sie bekommen wollen. Aber das ja, kürzt trotzdem Arztzeit, wie Sie ja gerade sagen.
Das kann der Arzt in der Tat dann erkennen.
Obwohl das so eine Überversorgung ist, dass also das Positive wird zu einem Negativen, weil viele Leute mit so einer Selbstverständlichkeit, ich kann zu jedem Arzt gehen, ich kann in die Notaufnahme geben, einfach nicht umgehen können. Ja. Ich glaube, das ist das Problem. Uns geht es, wir sind sehr gut versorgt. So gut, dass wir sogar, wenn wir eigentlich doch nicht so schlimm krank sind, zur Notaufnahme gehen können.
Das ist richtig, ja. Also die Notaufnahme und die Notfallversorgung ist sowieso eines der Themen, die am meisten Kraut und Rüben sind. Nach meiner Einschätzung, hier gibt es ja auch unterschiedliche Budgettöpfe und unterschiedliche Zuständigkeiten. Wie das eigentlich schon ganz gut funktioniert, kann man ja beobachten, die Bremer unter den Zuhörern im St. Josef Stift. Dort ist ja der ärztliche Bereitschaftsdienst, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, genau gegenüber der Krankenhausaufnahme untergebracht. Und es gibt einen sogenannten gemeinsamen Tresen und an dem gemeinsamen Tresen sozusagen auch eine Triage, wir sprachen eben schon drüber, eine Zuweisung zur geeigneten Versorgungsebene und die Rettungswagen, also der Rettungsdienst ist nochmal ein separat finanziertes Thema, halten sozusagen genau vor diesem Eingang zu diesem Komplex. Und ja, das wäre also eine Entwicklung, die man auch bundesweit sich wünschen würde, dass sozusagen diese integrierten Notfallzentren allenorts dort in den Krankenhäusern entstehen, wo Notfallversorgung auch stattfinden soll.
Damit die echten Notfälle auch wirklich schnell dahin kommen, wo sie hin müssen.
Und dass vor allen Dingen die Bagatellfälle ausgesteuert werden, dann in Richtung der Bereitschaftspraxis, die ja wiederum zur KV gehört, zur Kassenärztlichen Vereinigung.
Ja. Warum machen das die nicht nach, die anderen Krankenhäuser in Bremen?
Ja, ich weiß nicht, inwieweit ich da aus dem Nähkästchen plaudern kann, aber es ist jedenfalls mal die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die jetzt im Josef-Stift angeflanscht ist, untergebracht gewesen im KBM, im Krankenhaus Bremen. Versorger in Bremen mit der erforderlichen Disziplin aus dem Krankenhaus LDW herauszieht und dort umsiedelt und dass man dann eben Bemühungen anstellt, für die Bevölkerung in der Nähe des LDW ein medizinisches Versorgungszentrum aus diesem Gebäude zu machen, was ja auch von der Bausubstanz her hoch kritisch einzuschätzen ist.
Auf jeden Fall muss die Krankenhauslandschaft neu geordnet werden, ne?
Genau, und damit hat ja
es gibt so viele Krankenhäuser, die auch so rumkrebsen, kann man ja so sagen, ne?
Das kann man auf Bundesebene auf jeden Fall so sagen.
Nicht in Bremen, aber im Land oft, ne? Kleine Krankenhäuser.
Und es gibt dazu ja eine Krankenhausreform, die auch von Herrn Lauterbach angestoßen wurde und jetzt auch im letzten Moment noch von der alten Regierung so verabschiedet wurde, vom Bundesrat, die jetzt weiterhin verfolgt wird, auch unter der neuen Regierung. Und dazu braucht es für die Umsetzung eine sogenannte Landeskrankenhausplanung, die jetzt Frau Bernhardt für Bremen verantwortet und die dann natürlich auch zum Teil einschneidende Veränderungen für die Krankenhäuser in Bremen mit sich bringen wird.
Das wird die Kosten auch senken, oder das verspricht man sich davon, oder?
Man verspricht es sich davon. Also
Sie sind skeptisch.
Nach 25 Jahren habe ich viele solche Dinge erlebt. Und die Kosten sind nie gesunken.
Das verstehe ich. Welche Erwartungen haben Sie denn an Frau Waken? Wir haben schon drüber geredet, sie ist Juristin, sie ist Christdemokratin. Sie hat sich, glaube ich, also mit Gesundheitspolitik auch nicht als in ihrem politischen Vorleben befasst. Man weiß halt nicht, oder sie hat keine Vorkenntnisse, die offensichtlich wären. Man weiß halt nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil man könnte ja auch sagen, so wie ich darauf gucke als Patientin, könnte sie dumme Fragen, Anführungsstrichen, stellen, die aber schon seit geraumer Zeit genauso schlicht gefragt werden müssen.
Ja.
Nämlich zum Beispiel, warum hat eine kleine Stadt ein eigenes Krankenhaus, wenn das nächste 50 Kilometer entfernt ist, nur im anderen Bundesland liegt, oder solche Fragen eben. Mhm. Welche Erwartungen haben Sie an
Sie? Ja, ich glaube, Frau Waken ist ja ein Politprofi, nach meiner Einschätzung, und sie wird also ihr Ministerium wie ein General Manager oder Managerin führen. Und wir hatten so eine ähnliche Situation schon mal mit dem drittletzten Gesundheitsminister. Ich kann das ja längerfristig überblicken. Hermann Gröhl hieß der, auch CDU. Und Hermann Gröhl, der hat 50 Gesetze gemacht. Er hat das eigentlich ganz klasse gemanagt. Und der hat nur einfach darauf geachtet, dass er sich gut beraten lässt, dass er erkennt, was ist ein guter Rat und was kommt vom Lobbyisten nach einschlägigen Interessenlagen?
Der war auch kein Mediziner oder irgendwie
der
sowas.
Der war auch kein Mediziner und der hat einfach auch darauf geachtet, dass er auch kompetente Staatssekretäre hatte und ein guter Abteilungsleiter in seinem BMG, Bundesgesundheitsministerium. Und das war eigentlich eine relativ gute Zeit mit auch guten Kompromissen zwischen den Beteiligten, guten Abwägungen.
Was einem ja nicht in den Kopf will, ich will jetzt gleich vielleicht noch zu den etwas leichteren Themen kommen, es ist ja alles, auch wir beide können es ja sowieso nicht lösen, eine Sachverständigengruppe mit Franz Knieps, der Name sagt Ihnen bestimmt was, ja, mir hat er vorhin nichts gesagt, der ist vom BKK-Dachverbandschef, hat eine Gruppe von Sachverständigen, haben ein Papier vorgelegt. Da war eine der Conclusio, Deutschland schafft es aus Überfluss, einen Mangel zu organisieren. Deutschland ist eines der reichsten Gesundheitssysteme oder der am besten finanziell ausgestattet und trotzdem gibt es Mangel. Wahnsinnig viel Geld wird für ein Arzneimittel ausgegeben, beklagt wurde in diesem Papier unter anderem auch für Spezialmedikamente oder für Medikamente mit zweifelhaften Zusatznutzen, kann ich mich daran erinnern. Und das deutsche System gehört zu den teuersten der Welt. Wenn man trotzdem selber keinen Hausarzt findet in Bremen, dann kann man das alles gar nicht glauben. Das hängt mit diesen ganzen Türmchen und Türmen zusammen, die Sie vorhin geschildert haben, die jeder Bundesgesundheit oder jede Regierung sozusagen neu dazugebaut hat. Wenn man das so liest, kann man das ja gar nicht glauben, dass das deutsche System zu den teuersten der Welt gehört. Auch wenn man natürlich sagen muss, manchmal, wenn man so Sportler mit Prothesen sieht oder wenn man sieht, dass Frühchen in einem Alter von, die also so winzig sind, dass man gar nicht glaubt, dass die überleben können, dass die gerettet werden oder dass Herzen transplantiert werden, Augen, da denke ich immer, wie toll das ist, was die Medizin in Deutschland alles kann und auch was auch finanziert wird. Also deswegen finde ich das Solidarprinzip übrigens auch so gut. Ich zahle gerne für eine Prothese, solange ich kerngesund bin, ja noch umso lieber. Aber trotzdem versteht man es einfach nicht. Und ich finde in Bremen trotzdem keinen Hausarzt. Das stimmt doch. Also das ist ja mehr als Türmchen bauen.
Ja, das ist eine komplexe Frage. Ich weiß gar nicht, auf welchen Teilaspekt ich eingehen soll. Ich kann auch jedenfalls sagen...
Sagen Sie so, was nervt Sie am meisten? Zum Beispiel, wenn man so viel Geld für Arzneimittel ausgibt. Das Land, kein anderes Land in der EU habe ich gelesen, gibt so viel Geld für Arzneimittel aus.
Ja.
Schlucken wir alle so gerne Tabletten?
Insgesamt ausgehend von den über 300 Milliarden, die die gesetzlichen Krankenversicherungen auszahlen. Insgesamt versichern wir ja 90% der Bevölkerung, etwa 10% sind privatkrankenversichert. Sind es ungefähr 55 Milliarden, die wir für Arzneimittel ausgeben. Und die Honorare der Ärzte machen ungefähr 50 Milliarden aus. Also mittlerweile haben die Arzneimittelkosten locker die Arzthonorare überholt, was das Gesamtkostenvolumen angeht. Und das liegt an lobbyistischen Einflüssen. Das liegt an einem Gesetz, was auf den Zusatznutzen neuer Medikamente abzielt. Ne? Also in dem Moment, wo ein Medikament einen erheblichen Zusatznutzen gegenüber einem Standardmedikament hat, kann es sozusagen für eine gewisse Zeit mit einem Mondpreis versehen werden von dem Pharmaunternehmen.
Tatsächlich.
Ja, und das muss dann bezahlt werden und wird dann später nochmal evaluiert natürlich. Und nach einiger Zeit endet dann diese Zeit der Mondpreise, mit denen dann die Pharmaunternehmen ihren sogenannten Forschungsaufwand finanzieren können. Das war die Idee, weil ja ansonsten wir keine Neigung der Pharmaunternehmen hätten, Pharmainnovationen auch in den Markt zu positionieren. Und es geht ja auch darum, das Gesundheitssystem so zu gestalten, dass Innovationen schnell reinkommen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch den Krankenhäusern erlaubt, praktisch jede Art von Medikamenten zur Anwendung zu bringen.
Obwohl sich ja schon was geändert hat. Früher haben Ärzte ein bestimmtes Medikament aufgeschrieben und jetzt muss das gleiche Medikament im Billiger sozusagen von der Apotheke verkauft werden. Da hat man ja schon einen Schnitt gemacht, ne?
Ja, genau. Dazu haben wir sogenannte Rabattverträge als Krankenkassen mit der Pharmaindustrie abgeschlossen. Und diese gelten aber im Wesentlichen nicht für die Originalpräparate, die noch unter Patentschutz stehen. Das gibt es eher seltener. Das ist der richtig teure Markt, sondern wir als Krankenkassen haben im Prinzip den Markt, der über 80% des Gesamtmarktes ausmacht, von der Menge her, der Nachahmerpräparate dann auch mit entsprechenden Rabattverträgen belegt.
Sonst werden die Ausgaben nämlich noch viel höher.
Genau, diese Medikamente nennen wir Generika.
Ah, ja.
Und das ist der Großteil des Marktes.
Wenn man sich dann noch vorstellt, wie viele Leute privat noch für Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, ist ja auch ein Riesenmarkt, wenn man sieht, was da allein beworben wird. Wenn man diese Ausgaben noch dazu rechnet, zu diesen 55 Milliarden, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, oder?
Ja.
Da müssten die gesündesten Menschen der Welt in Deutschland rumspringen.
Eigentlich schon, ja. Also wir sprechen dann ja auch über das Thema Medikalisierung der Bevölkerung, nicht? Und da gibt es verschiedenste Phänomene. Also auch zum Beispiel das Thema, in unserem Sprech heißt das Polypharmazie, wenn jemand sehr viele Medikamente nimmt, sodass kein Arzt und auch kein Apotheker mehr einschätzen kann, was sich aus der Wechselwirkung dieser mehreren Medikamente ergibt, ist sicherlich ein ganz großes Problem. Und da würde ich auch erwarten, dass die elektronische Patientenakte, die das ja transparent macht, doch für eine deutlich bessere Arzneimitteltherapie-Sicherheit sorgen wird.
Die Menschen sind ja wahrscheinlich verzweifelt, ne, die das machen oder haben Angst. Oder es gibt ja auch eingebildete Kranke, also gar nicht bösartig, sondern die viel zu viel lesen zum Beispiel über Krankheiten und dann eben anfangen zu denken, sie hätten sonst was, immer in sich reinhören, ob irgendwas sich komisch anfühlt. Sie grinsen so, das kennen Sie doch, oder?
Das kann man ja durch das Internet noch ohne weiteres verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Man sollte gar nichts googeln, gar keine Symptome, glaube ich, weil man auf die dümmsten Ideen kommt.
Dr. Google ist kein guter Ratgeber, kann ich nur sagen.
Wir haben jetzt die ganzen schweren Themen, die alle eigentlich eine Antwort waren. Glauben Sie daran, dass wir beide in unserem Berufsleben noch erleben? Ihr Vertrag ist übrigens verlängert worden bis 2030, dann haben Sie auch das Rentenalter erreicht. Ne? Dass wir noch erleben, dass da der Knoten durchgeschlagen wird?
Nein, ich glaube, das Gesundheitswesen lässt sich so, wie es entstanden ist, jahrhundertelang nur inkrementell in kleinsten Schritten weiterentwickeln.
Das heißt, die Beiträge werden steigen und steigen, die Ausgaben werden steigen. Darauf können wir uns jetzt alle vorbereiten.
Ja, das hängt auch von politischen Entscheidungen ab. Jetzt kürzlich hatten wir ja eine Stellungnahme auch von Herrn Klingbeil, unserem neuen Finanzminister, zu den Äußerungen von Frau Wagen, dass sie festgestellt hat, dass sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung wie auch in der Pflegeversicherung finanziell die Hütte brennt. Der Herr Klingbeil hat ja bekundet daraufhin, dass er das erkannt hat. Dass er auch weiß, dass viele Beitragssatzsteigerungen der Vergangenheit darauf zurückzuführen sind, dass den Kranken- und Pflegekassen immer mehr staatliche Aufgaben aufgeschultert wurden. Und wir haben natürlich von unserer Seite der gesetzlichen Krankenversicherung auch Vorschläge gemacht, wo man sinnvoll den Staatszuschuss erhöhen sollte. Und da ist an Nummer eins zu nennen, sicherlich für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, der Bereich der Finanzierung der Gesundheitsleistungen für Bürgergeldempfänger. Mhm. Hier sieht es so aus, dass wir etwas mehr als 100 Euro bekommen pro Quartal für die Bürgergeldempfänger zugewiesen bekommen aus dem Staatshaushalt. Aber die Versorgungskosten liegen über 300 Euro. Und wenn man das mit der Anzahl der Bürgergeldempfänger multipliziert, fehlen uns 10 Milliarden. Mhm. Ne? Und das ist eine ganz klare Verlagerung von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Oder in der Pflegeversicherung, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wir zahlen für die pflegenden Angehörigen, die also eine Person pflegen, zahlen wir die Rentenversicherungsbeiträge. Weiß auch kaum ein Mensch. Ne? Aber das sind auch Milliardenbeträge, die natürlich als versicherungsfremde Leistung auf der Pflegekasse lasten. Und hier machen wir immer geeignete Vorschläge.
Wird auch schon lange diskutiert.
Ja, ein drittes Beispiel nur noch mal, um das zu arrondieren. Beispielsweise haben wir ja jetzt im Koalitionsvertrag drinstehen, die Subventionen nicht nur für Landwirte, sondern auch für Gastwirte, dass das Schnitzel künftig nur noch mit 7% Mehrwertsteuer belegt ist. Für Arzneimittel zahlen wir volle Mehrwertsteuer von 19%. Das sind 6 Milliarden Euro, allein die Differenz zwischen dem ermäßigten und dem vollen Mehrwertsteuersatz für Arzneimittel.
Aber die Mehrwertsteuer, das ist übrigens auch so eine Reform, wo die Bratwurst in die Hand mitgegeben wird oder im Restaurant gegessen wird, dass der Mehrwertsteuersatz unterschiedlich ist. Da wird ja jedes Mal, macht man sich inzwischen schon drüber lustig. Und das wird auch nicht neu geregelt. Ne? Versteht man auch nicht so richtig. Ja, ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Wir haben gar nicht angefangen. Sie sind Bremer. Sind Sie in Bremen geboren oder in Bremen aufgewachsen?
Nein, ich bin in Lübeck geboren.
In Lübeck geboren.
Aber den Hansestädten war ich immer treu. Zwischendurch dann mal in Hamburg auch.
Sie haben BWL studiert?
Ja, genau.
Wo denn? Auch in Bremen oder in Hamburg?
In Hamburg.
In Hamburg. Deswegen war das der Auslöser. Dann waren Sie tätig in Unternehmensberatungen. Ja, ist das genau das, was man als BWLer eigentlich oft macht, gleich am Anfang?
Ja, genau. Also mein Sohn zum Beispiel, mein Sohn zum Beispiel studiert in Kopenhagen und will da auch weiter arbeiten. Und da haben direkt dann auch die Unternehmensberatungen ihre Pipeline sozusagen für die neuen Mitarbeiter drangelegt an die Uni.
Und warum sind Sie kein Unternehmensberater mehr?
Weil mir das als junger Mann etwas überheblich erschien, schon zu beraten von außen. Und ich wollte dann doch erstmal hat sich ja auch eine Zeit in der Industrie ergeben, den Job von der Pike auf lernen, um dann später Rat geben zu können.
In der Industrie, wo waren Sie denn? Aber nicht in der Pharmaindustrie, oder doch?
Nein, ich war in der Konsumgüterindustrie, genauer gesagt in der Zigarettenindustrie, worüber es jetzt einschlägige Witze gibt von meinen Kollegen.
Dass sie jetzt bei der Krankenversicherung.
Ja, genau, um das alles wieder gut zu machen. Ja.
Musste man oder wurde da gern gesehen, dass man selber raucht? Haben Sie geraucht?
Ja, das wurde viel gefragt, aber ich war immer Nichtraucher und wir haben dann immer Deputate bekommen, sogenannte. Ja.
Und also ein paar Stangen Zigaretten hat man
genau
bekommen.
Genau, ne? Da die nicht versteuert waren, konnten wir eigentlich nichts damit anfangen, deswegen haben wir es als Tauschware genutzt. Es gab ja auch Freunde, die bei Brauereien gearbeitet haben.
Ach so, verstehe. Wo war das denn? Das war ja nicht in Bremen, oder?
Das war auch in Hamburg, bei Remsma.
Ah, bei Remsma. Mhm. Ja, interessant. Und wie sind Sie dann zur Krankenkasse? Ich glaube, 1996 haben Sie schon bei der gesetzlichen Krankenversicherung angefangen. Ja, war das schon die IKK?
Nee, ich war zunächst bei der AOK, bei einer AOK. Das war eine ganz interessante Phase, denn es gab damals über 1000 Krankenkassen und die AOK, die auf Landkreisebene organisiert wurden, wurden auf Bundeslandebene zusammengefasst.
Mhm. Ach, diesen Prozess haben Sie mitgemacht. Ja, das
genau.
Ist
spannend. Das fand ich so interessant, dass ich zur AOK gewechselt bin und dann war ich zwischendurch noch bei einer sehr großen, damals der größten Krankenkasse und habe das Controlling aufgebaut.
Welche war das?
Die Barmer Ersatzkasse.
Ah ja. Und die ist jetzt nicht mehr die größte?
Die Technikerkrankenkasse ist die größte Krankenkasse inzwischen
und
geworden.
Und es gibt auch nicht mehr 1000, ne, sondern es gibt...
Es gibt 93.
93, ja genau.
Wenn Sie danach fragen, das sind immer noch zu viel, aber wir arbeiten dran. Ja. Und circa 30 sind für einen interessanten Wettbewerb gut.
Sie arbeiten daran, zu fusionieren?
Nein, wir arbeiten dran, als gesetzliche Krankenversicherung uns zu konsolidieren. Ja, also genau. Nicht als HKK, sondern die Zahl der Kassen nimmt automatisch ab durch zum Beispiel Finanznot. Und
ah ja, verstehe.
Das zwingt die Kassen zu fusionieren.
Genau, da müssen die Versicherten ja woanders hingehen, dann gehen sie bestenfalls zu Ihnen, dann haben sie mal 2 Millionen.
Die bleiben dann bei der jeweiligen Kasse, die geht nur in einer neuen Kasse auf und verstehe. Das ist dann der Rechtsnachfolger.
Vielleicht übernehmen Sie ja die Kasse, in der ich bin, dann wäre ich sowieso Ihr Kunde.
Aber nur, wenn sie kleiner ist.
Ich weiß das gar nicht. Jedenfalls, Sie in Bremen, über Sie privat ist wenig bekannt. Sie sind verheiratet, haben Kinder und Sie fahren gern Fahrrad. Das habe ich bei uns gefunden. Ein langes Interview, da haben wir mal mit Prominenten aus der Stadt darüber geredet, was Sie für ein Fahrrad fahren, was Ihr erstes Fahrrad war. Ihr erstes Fahrrad war ein gelbes Rennrad, was Sie sich sehr gewünscht haben und im Alter von 9 Jahren von Ihren Eltern geschenkt bekommen haben. Und ich sehe Sie auch morgens oft beim Fahrrad. Ich gehe mit dem Hund spazieren, da kommen Sie mir schon entgegengeradelt.
Ja.
Das ist eine Ihrer Leidenschaften. Ne? Sie fahren auch riesige Touren oder große Touren mit ein paar hundert Kilometern und so. Ist das immer noch so?
Ja, genau. Das mache ich schon. Also ich bin herzkrank, aber Fahrradfahren lässt sich damit noch ganz gut vereinbaren. Und ich spiele auch zum Beispiel mit meiner Frau Tennis, aber nicht zu leistungsorientiert.
Ja.
Und ich habe auch Volleyballgruppen. Es gibt seit der Corona-Zeit noch so einige Volleyballgruppen, die dann Nachwuchssorgen hatten.
Ah,
und da kann ich dann wechselhaft, je nachdem, wie die Zeit so ist, dann auch mitmachen. Und da haben wir auch eine Punktspielrunde zum Beispiel.
Leben Sie besonders gesund?
Ja, ich würde schon
gesünder
sagen.
Gesünder als andere vielleicht? Also jetzt mal von Ihrer Krankheit mal abgesehen, weil Sie in der Krankenversicherung tätig sind und sehen.
Ja, damit hat es nichts zu tun. Ah, ja. Für mich ist es einfach Lebenseinstellung. Also ich glaube schon, dass ich sehr gesund lebe. Also mehr macht so. Verzicht ist für mich nicht schwierig.
Also zum Beispiel auf Alkohol, übermäßig natürlich ein bisschen Alkohol. Alles in Maßen schadet ja eigentlich nicht, ne?
Genau.
Aber essen Sie zum Beispiel Zucker und Fleisch, rotes Fleisch?
Ja, genau, aber alles so in Maßen.
Ja, verstehe. Ja, das war ein großer... Sind Sie in der Partei?
Nein.
Sagen Sie mir noch was zu Bremen. Jetzt mal... Klammer auf, es hat mit Politik nichts zu tun. Warum hängen Sie an Bremen? Wann sind Sie eigentlich nach Bremen gekommen, wenn Sie in Lübeck geboren sind? Schon als Kind, ne? Sie sind hier zur Schule gegangen,
wenn ich das verstanden habe. Ich bin hier aufgewachsen.
Hamburg ist ja auch sehr schön. Was hat Sie in Bremen gehalten?
Ich bin nach Bremen zurückgekommen für die Tätigkeit bei der Handelskrankenkasse. Mhm. Damals, im Jahr 2000, war ich noch nicht verheiratet und dann hat sich das ergeben.
Aber Sie können ja bestimmt auch Vorstand in anderen Krankenkassen werden.
Hätte sich so entwickeln können, aber die HKK hat sich so erfreulich entwickelt, dass ich gar keine Notwendigkeit gesehen habe, wieder abzuspringen, weil das ja auch meine Heimat war, meine Heimatstadt.
Hängen Sie an Bremen so, dass Sie auch, wenn Sie zum Beispiel in Rente gehen würden, nicht denken würden, auch jetzt können wir ja eigentlich an Bodensee ziehen oder so?
Ja, ich hänge schon an Bremen, weil ja auch mein soziales Netz sich hier befindet, Freunde und die Verwandtschaft.
Ja, aber Sie mögen die Stadt auch.
Ja, absolut. Ja, und ich höre ja auch von Auswärtigen, dass Bremen für auswärtige Touristen beispielsweise immer noch einen großen Charme hat. Obwohl wir Bremer, glaube ich, schon sehen, dass die Aufenthaltsqualität in einigen Bereichen der Stadt doch schon abgenommen hat, wenn man das langfristig betrachtet. Aber ich glaube, Bremen kann da auch wieder rauskommen. So, auf jeden Fall fühlen wir uns, meine Familie und ich, in Bremen ganz wohl. Sind ganz gut vernetzt und haben nette Freunde.
Gibt es auch irgendwas, was Sie nicht mögen in Bremen? Jetzt vielleicht zur Politik kommt oder sich wünschen würden, was anders läuft?
Ja, also da gibt es schon einige Punkte. Also die Schulpolitik haben meine Kinder übrigens ganz gut überstanden. Aber das kann
ohne auch auf einer Privatschule zu sein?
Ja, die waren auf einer öffentlichen Schule, sowohl in der Grundschule als auch im Gymnasium, was gut geführt ist. Kippenberg-Gymnasium war das damals. Und sie sind jetzt außerhalb von Bremen und entwickelten sich da weiter. Also insofern ist nicht alles schlechter in dem Bereich, muss man sagen. Ja, und ansonsten denke ich, wäre es vielleicht wünschenswert, dass Bremen im Bereich der Finanzpolitik weniger konsumtive Ausgaben tätigt und mehr in Zukunftsthemen investiert. Und den Sozialhaushalt, den betrachte ich natürlich als jemand, der in der Szene arbeitet, auch sehr kritisch in der Verwendung. Aber da möchte ich nicht auf Einzelheiten eingehen.
Nee, müssen Sie nicht. Das reicht schon. Die Andeutungen reichen schon. Ja, was kann man noch von Ihnen sagen? Sie fahren Fahrrad, Sie machen viel Sport. Gibt es noch irgendwas, womit Sie Ihre wahrscheinlich auch nicht allzu üppige Freizeit verbringen, um was ganz anderes zu machen, was nichts mit Krankenversicherung zu tun hat und Management?
Da gibt es nicht so viele Themen, die...
Lesen, kochen, was?
Ja, klar, ich lese auch, wenn es geht, bin gut informiert, über einschlägige Medien, aber über meine sportlichen Betätigungen hinaus.
Das ist schon
reicht mir eigentlich das Familienleben und ist schon ganz ausfüllend.
Ja, ja. Gut, Herr Lempe, das waren meine Fragen. Gibt es noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden wollen?
Nein, ich habe sonst nichts mehr. Ich würde nur vielleicht darauf hinweisen wollen auf das Thema Digitalisierung. Wir haben ja jetzt neuerdings ein Digitalministerium und das wird ja angeleitet von einer Managementpersönlichkeit, Herrn Wildberger. Und da sieht es eben so aus, nur zur Vervollständigung dessen, was wir vorhin besprochen haben, dass ja aus dem Bundeskanzleramt sowie aus 5 weiteren Ministerien die Digitaleinheiten in dieses Ministerium von Herrn Wildberger verlegt werden. Und das zeigt im Prinzip ja nochmal, wie Deutsche denken. Wir Deutschen im Denken Querschnittsthemen. Und da geht es auch um die Gesundheitsversorgung, häufig in Ministerien, die ihre eigenen Budgets haben und dann abgekoppelt voneinander häufig dann an denselben Themen arbeiten. Und es sieht eben so aus, dass das Bundesgesundheitsministerium seine Digitalaktivitäten behalten darf. Mhm. Also Gesundheit bleibt weiterhin ein separates Thema, auch nach der Neuordnung der Ressortzuständigkeiten.
Da fragt man
das
sich, finde
ich ganz spannend. Ja, das hat durchaus, Chancen. Denn mir fällt es zum Beispiel auf an meinem Sohn, der ja in Kopenhagen studiert. Der könnte jetzt also beispielsweise seinen Führerschein machen, seine Freundin heiraten und umziehen, ohne jemals in eine Behörde zu gehen. Ja, und wir haben ja jetzt die Datenautobahn im Gesundheitswesen fertig, endlich. Ne? Die Telematik-Infrastruktur nennen wir das. Und wir haben das Thema der digitalen Identitäten, was Frau Merkel sehr spät in ihrer Kanzlerschaft entdeckt hat, dass das wichtig sein könnte, inzwischen auch grundsätzlich gelöst, sodass ich glaube, dass in den nächsten Jahren sich da erhebliche Chancen ergeben, nicht nur für die Gesundheitsversorgung, sondern für unser gesamtes Gemeinwesen.
Auf jeden Fall, aber Sie meinen doch, dass der digitale Teil auch in dieses Digitalministerium eigentlich gehört, nee. damit man ressortübergreifend plant und denkt.
Nee? Nein, das würde ich nicht so sagen, sondern ich glaube, dass tatsächlich das, was wir jetzt in dem Gesundheitswesen erreicht haben mit der Telematik-Infrastruktur, also der Datenautobahn, mit den digitalen Identitäten und solchen, sagen wir mal, digitalen Objekten wie zum Beispiel der elektronischen Patientenakte eine Blaupause sein kann für Digitalisierung in anderen Bereichen, die im höchsten Maße zersplittert sind, auch in den Kompetenzen von Bund, Ländern und Kommunen.
Ja, gut. Wollen wir hoffen, dass die Richtigen diesen Appell hören und sich da das vielleicht genauer angucken. Ich bin auch gespannt, was aus der elektronischen Patientenakte wird, denn es ist ja schon ein stotteriger Anfang gewesen. Ne?
Ja.
Allerdings auch, was das elektronische Rezept betrifft, da wurde ja auch viel rumgeungt, das funktioniert ja ganz gut, würde ich sagen. Ne?
Das funktioniert exzellent. 85% der Rezepte inzwischen, die bei uns ankommen, von den Apothekenabrechnungszentren sind digitale Rezepte.
Und da muss man eben nicht zum Arzt extra hingehen, jedenfalls nicht, wenn man schon mal da war im Quartal und sagen, jetzt bitte das Rezept. Also da verstopft man eben schon die Anmeldung, auch selbst wenn man die Ärzte nicht sehen muss. Also das scheint ja wirklich relativ reibungslos.
Genau, es ist aber ein großes Problem für die stationären Apotheken, denn wir alle kennen Günther Jauchs Werbung.
Das stimmt.
Es passiert eine starke Verlagerung von Marktanteilen von den stationären Apotheken zu den niederländischen Versendern, die ich nicht mal Apotheken nennen möchte.
Ja gut, auch eindeutig. Gut, Herr Lempe, jetzt aber wirklich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.